Dup da 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 da. Dup da 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 da. Dup da 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 da.
Dominik, was ist los? Was ist los? Wie geht's dir?
Mir geht's bestens. Du hast mich wieder verlassen. Du bist jetzt gerade schön im Urlaub. Du darfst den Leuten mal schnell erklären, wo du bist. Aber ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass du jetzt so abhauen kannst und ich hier im Büro sitzen muss.
Ey, ich bin im Urlaub. Ich bin schön an der Nordsee. Bisschen die steife Brise genießen hier. Die Luft ist nice. Ich liebe diese. Kennst du diese salzige Meerluft, weißt du, ich meine? Du riechst so das Meer, ja. Und das ist so nice. Ich bin eine Woche im Urlaub mit meiner Freundin, schön an der Nordsee. Das ist richtig nice, wir haben den Hund dabei. Jeden Tag, ein, zwei Stunden Strand, rauf und runter. Anton genießt es richtig. Er ist nur am rauf und runter laufen, springt ins Meer. Der dreht vollkommen durch. Das ist ganz nice. Aber das Geile war natürlich auch, weil ich Urlaub hatte, konnte ich sehr viel Football gucken. Und ey, was war wieder diese Woche los?
Crazy. Ey, Fantasy bei uns, Bruder, ich dachte mir schon,
du hast Russell auch verloren, Wilson, ne?
George Pick. Ja, ich habe auch verloren, also crazy. Wir beide haben verloren. Aber ich war wirklich so, Najee Harris hätte ich nie gestartet. Er hat dann am Ende auch gut gespielt. Aber dann, ich dachte mir einfach, Russell Wilson mit George Pickens. Pickens ist der einzige Receiver da, aber es war halt dann gegen die Jets. Dann dachte ich mir, Soss, vielleicht ein bisschen Lockdown, aber da haben sie ihn so benutzt, dass er auf der anderen Seite war. Und ich war wirklich so knapp vor dem, dass ich Pickens einfach aufbaue anstatt Jaden Reed. Und das war der Unterschied. Ich habe mit 10 oder 15 Punkten verloren und Reed hat 3 Punkte gemacht und Pickens 22. Also das ist frustrierend.
Ja, ich hätte gegen Björn nichts machen können. Ich hatte noch kurz, ich dachte erst, ich kriege die absolute Klatsche, weil es stand irgendwie, glaube ich, nach den 19 Uhr Spielen, am Sonntag stand es irgendwie 40-100 oder so für Björn. Da haben bei mir aber noch 2 Spieler mehr gespielt als bei ihm. Dann hatte ich noch kurz Hoffnung, weil wir haben ja noch Godwin gespielt und bei ihm hat noch Henry gespielt. Gut, aber ich bin jetzt, Ayuk hat jetzt Kreuzband durch, Godwin hat jetzt den Enkel komplett raus. Jetzt habe ich natürlich 2 Wide Receiver, die jetzt bei mir auf der Injured Reserve Liste landen und erstmal Season Ending haben. Hey,
call me, I got a healthy receiver.
Ich habe zu viele Receiver. Warte, pass auf. Du musst auch ganz, ganz klar sagen, das Erste, was Dominik heute Morgen schreibt, ist Hall, Cook, Trade, Fragezeichen. Direkt, er ist direkt in meine DMs geslided, ey. Du bist direkt reingeslided, hör doch auf.
Ja, weil ich sehe, du hast jetzt halt Wide Receiver Probleme, Flo hat Wide Receiver Probleme. Patrick, er ist ganz dünn auf Wide Receiver, jetzt auch mit Evans
Nika
out.
Auch. Nika ist
Nika
auch crazy dünn.
Ich hab die Receiver, komm, ruf mich doch mal an, Leute.
Aber ey, ich hab immer noch Brian Thomas, Drake London und ich hab immer noch Garrett Wilson. Also sind immer noch 3 sehr gute Wide Receiver und ich hab immer noch DeAndre Swift, Breece Hall und James Cook. Also ich hab 3 gute Running Backs, 3 gute Wide Receiver. Es ist nicht so dünn, wie man denkt. Ich hab immer noch einen, der auf der Bank muss. Aber trotzdem, ich weiß, was du meinst, ich hab nicht mehr die absolute Tiefe. Vorher hatte ich auch eine sehr, sehr gute Tiefe mit Godwin und Ayuk noch, aber ja, Leute.
Genau, also
geht schnell in Fantasy.
Wir wollen jetzt nicht Fantasy-Football-Podcast machen, aber was ich meine ist, wenn sich jetzt jemand verletzt von deinen Startern, dann ist es durch. Und das ist die Tiefe, die man manchmal braucht.
Ja, ist Fakt. Aber das Ding ist, ich kann mir jetzt eigentlich, nur kurz meine Perspektive auf die Dinge, ich kann mir meiner Meinung nach nicht leisten, noch dünner zu werden in meinen ganzen Starting-Positions. Weil wenn ich das werde, mache ich noch weniger Punkte. Und dann habe ich zwar tiefer auf der Bank, aber ich muss jetzt eigentlich all in gehen und einfach hoffen, dass ich keiner mehr verletzt, damit ich ein gutes Starting-Lineup habe. Weil, ich bin 2-5. Ich will nicht Straßenmusiker da. Nein, ich mache das nicht.
Kasim hat gewonnen, ey. Es würde eng.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kasim hat gewonnen.
Dann
ist ja jetzt auch 2-5. Habe ich mit ihm unten da, unten im Keller, ey. Scheiße.
Ja. Naja, aber gut. Okay. Dann kommen wir jetzt mal direkt zu College Football und
das war mindestens genauso
Woche 8.
Das war mindestens genau.
Weil, Leute, es ist Chaos in der College Football Welt und ich fange jetzt mal so an, ohne dass wir jetzt direkt über ein Spiel reden, aber man hat schon prophezeit vor der Saison oder halt vor den letzten 2 Jahren, dass College Football sich verändern wird. Eins war im Sinne, dass jetzt hast du auf einmal Superteams, die besten Spieler holen, durch NIL das Geld bezahlen und sich einfach nur Talent holen. Oder du hast die anderen, die gesagt haben, wisst ihr was, ein Spieler, der jetzt zum Beispiel zu einem Top-Team gehen würde, ist aber nur Backup, geht dann zu einem guten Team und ist dann der direkte Starter. Und da hat man sich gedacht, okay, was ist jetzt der Unterschied? Und man sieht es, auf einmal hast du so viele gute Teams und so viele Teams schlagen aneinander. Es nähert sich eher fast an die NFL, wo es wird kaum undefeated Teams mehr geben, weil jeder schlägt sich, jeder spielt gegeneinander in der Conferences Now. Und du hast einfach Talent überall. Und ich finde das richtig geil für diesen Sport.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also die Dichte oben ist einfach noch viel, 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 viel dichter geworden. Man sieht es ja im Top-Matchup des Wochenendes von Woche 8. Crazy. Number 5 ranked Georgia kommt zu Number 1 ranked Texas. Nach Texas. Crazy. Und 30-15 gewinnt Georgia. Wir müssen eigentlich direkt reinsteigen.
Das ja, das müssen wir.
Das Spiel war das Top-Spiel des Wochenendes. So, mal, ich habe das Score habe ich ja gerade schon gesagt, 30-15 für Georgia. Texas ist das erste Mal eine Niederlage bekommen. Number 1 ranked, sind jetzt auch schon wieder runter. Wir gehen gleich nochmal auf die neuen AP-Polls ein. Müssen wir natürlich machen, machen wir jede Woche. Aber was sind da deine Takeaways, Dominik? Weil ich habe das Spiel geschaut und dachte mir so, Carson Beck sieht wieder nicht nice aus und Quinn Ewers auch nicht. Also beide Quarterbacks hatten ein bisschen den Funk drin, oder?
Ja, also Carson Beck, keiner spielt momentan niedriger als sein Projected Draft Stock wie er. Also er fällt momentan. Es ist schon sehr offensichtlich, dass er nicht mehr QB1 im Draft ist, wie viele ihn vor der Saison schon hatten. Mhm. Und er schadet momentan ein bisschen Georgia. Also wenn man wirklich sich dieses Georgia-Team anschaut, es sind seine Schwankungen und seine Inconsistencies, die man jetzt gerade sieht, und er ist ein bisschen careless mit dem Football. 3 Interceptions, davon 2 waren wirklich 100% seine Schuld. Und einer war tippt, wo man sagen kann, okay, ist eigentlich eine Receiver-Stat, die INT da. Aber er war halt jemand, der ein paar gute Würfe gemacht hat, aber er schwenkt sich noch. Auf der anderen Seite Quinn Ewers. Also in der ersten Halbzeit, er wurde sogar gebencht am Ende der ersten Halbzeit. Also wir haben das so gesehen, auf einmal kommt Arch Manning rein und wir denken uns, wow.
Ich dachte auch,
was ist hier los?
Manning Time, Baby. Ich war schon kurz hyped, ey. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ich auch. Dann kam aber Ewers aus der zweiten Halbzeit aus dem Tunnel raus, war der Nummer 1 QB wieder. Und Sarkisian hat dann in der Pressekonferenz nicht nach dem Spiel, sondern erst gestern es angesprochen. Er musste sich einfach raffen. Also er war halt komplett durch. Und es hat nicht so viel mit ihm zu tun, anstatt der wurde gejagt bei jedem Snap, weil diese Defensive Line von Georgia, oh mein Gott, die waren ja jedes Mal in seiner Fresse. Die haben jedes Mal einfach Pressure kreiert. Im College, es gibt leider noch nicht so eine Stat, die dann sagt, Quarterback Hurries, Pressure und so weiter. Aber gefühlt waren 80% seiner Dropbacks er mit jemandem direkt in seinem Gesicht.
Ja, wir haben es ja aufgeschrieben. Georgia D-Line hatte 7 Sacks, 10 Tackle for Loss. Also, das ist schon eine brutale Statline.
Die waren einfach krass. Die haben das Spiel gewonnen. Also, wenn Georgia und diese Defensive Line, die haben, vor allem Jalen Walker war derjenige, der upstepped hat. Michael Williams jetzt auch wieder komplett fit. Alter, diese zwei spielen so gut miteinander, und wenn Georgia und deren Standard einfach so top bleibt, wie es gegen Texas dieses Wochenende war, dann ist Georgia ein ganz schwieriges Team zu schlagen.
Und jetzt musst du dir nur vorstellen, dass Carson Beck noch vielleicht ein bisschen besser spielen könnte. Dann hast du eine Defense und plus eine Offense, die den Ball nicht overturnt. Dann ist vorbei.
Das ist crazy. Aber dann müssen wir aber direkt mal ins Spiel gehen. Also Georgia war weit vorne in der zweiten Halbzeit, hat Quinn Ewers besser gespielt, hat aber auch ein paar Game-Changing-Momente gehabt im Sinne von Momentum. Und für mich eins der verrücktesten Sachen, die ich jemals in College Football gesehen habe, ist passiert. Und es war nämlich, Georgia hat den Ball, Carson Beck schmeißt ihn auf die Außenseite und der Ball wird intercepted. Boom, intercepted, er wird dann getackelt, die Crowd rastet aus. Aber da ist eine Flagge auf dem Feld und dann kommt der Schiedsrichter, pausiert es, man sieht es auch in der TV-Kopie, also man hat es live gesehen, und sagt, dass es Pass Interference gegen die Defense war. Und wir alle dachten uns, oh ja, yeah, okay, Spiel vorbei. Also jetzt haben sie ein Big Play gemacht, aber wird eh nicht gegolten. Und dann kommt dieser Replay. Bruder, für mich war das Offensive Pass Interference, falls es sogar eine Flagge gewesen wäre. Aber das war sowas von grottenschlecht, diese Entscheidung von den Schiedsrichtern. Direkt als es angekündigt hat, danach kam der erste Replay im Stadion, also im Stadion in Austin, Texas. Und jeder einzelne Texas-Fan hat gebuht. Und die ganze Student-Section hat Wasserflaschen und Alkohol
alles.
Und alles.
Ich glaube, alles, was da lag, ist auf das Feld geflogen. Das war crazy.
Ey, das war crazy. Die mussten dann aufhören. Normalerweise, wenn sowas passiert, gibt es sogar eine Strafe gegen dein eigenes Team. Also gegen, hey, du bist die Heimschool-Fans, ihr schmeißt das, normalerweise gibt es eine Strafe. Aber das hat dann zu einem Timeout geführt, weil die mussten ja alles aufräumen vom Spielfeld. Und dann nach dem Timeout kommt der Schiedsrichter wieder mit der TV-Kopie und sagt, ja, wir haben uns gerade diskutiert und es ist keine Flagge, die Interception gilt. Mal ganz ehrlich, das ist Bullshit. Das ist Bullshit, und dass
Georgia,
er...
Georgia ist durchgedreht an der Sideline. Das hat... Turn of events.
Kirby Smart hat den Verstand verloren. Hätte ich auch. Ja, der Penalty war falsch. Also die haben es vollkommen falsch gehabt. Aber das ist gleich, als ob jetzt beim Fußball, ich gehe zum VAR, sehe, ah ja, hey, boom, hier ist eigentlich ein, keine Ahnung, vor 4 Minuten irgendwas passiert, aber das hat nichts mit dem Tor zu tun. Wir haben das Tor gegeben, aber jetzt nehmen wir es weg, weil hier ein kleiner Schubser war vor 4 Minuten oder sowas. Also das hat einfach dann wirklich so gewirkt, als ja, die haben das war die Pressure und die haben ein unreviewable play reviewed.
Das wollte ich gerade sagen. Du kannst doch, das war nämlich noch meine Frage, die ich dir noch stellen wollte zu dieser Situation. Weil du kannst ja eigentlich nicht so ein Call nochmal anschauen und dann ändern.
Genau. Und
sie haben es trotzdem gemacht. Wie geht das?
Was hundertprozentig passiert ist, es war nicht der Whitecap, also der Head-Schiedsrichter, sondern einer von seinen Line-Judges oder sein Field-Judge hat diesen Replay gesehen und er hat dann die Verantwortung übernommen und hat dann gesagt, nee, hey, von meiner Seite, und hat ihn da überredet. Also ich wette mit dir, da hat einer von diesen Schiedsrichtern das gesehen und hat gesagt, nee, von meiner Perspektive, oder er war sich unsicher und hat dann erst seine Meinung geäußert. Aber wenn ich Georgia in dieser Situation wäre, ich wäre hot. Also ich wäre hot. Du kannst doch nicht announcen, dass das die Strafe ist. Boom, keine Interception, alles gut. Und dann auf einmal passieren crazy. So viele Sachen. Alter.
Ja, also falls ihr das nicht gesehen habt, schaut euch die Extended Highlights an. Da war es auf jeden Fall drin. Das war so ein 2-Minuten-Abschnitt. Ging nur um diese Situation mit Student Section, was auf das Feld. Die Schiedsrichter diskutieren nochmal, dann overturn. Das waren allein schon von diesen 20 Minuten Highlights, waren das 2-3 Minuten, war nur diese eine Situation.
Also das war ja so fast eine halbe Stunde auf dem TV. Also vielleicht ein bisschen weniger, aber das war eine lange Zeit, wo die drüber gedacht haben und alles. Und ich wette mit euch, in Texas gibt es einige genügend crazy Football-Fans, die dann genau wissen, das ist sein Auto, das ist sein Flug. Ey, die haben sich das zweimal nachgedacht, mit was die Konsequenzen hier gewesen wären. Aber am Ende des Tages, Georgia hat trotzdem souverän gewonnen. Das war nicht mal so beeinflussend. Also das hat das Spiel ja dann umgedreht auf 23-15 nach dem Touchdown, also nach dem Pick und nach dem Touchdown.
Ja, aber trotzdem durch Punt danach, oder? Von Texas war, glaube ich, trotzdem...
Ja, Texas musste dann eh punten, deswegen, aber...
Also, weiß ich so, der große Unterschied, hast du recht.
Hat am Ende nichts Großes gemacht, aber trotzdem, das juckt mich als Georgia, wenn das so passiert. Ja, auf jeden Fall. Aber dann hat Georgia einfach die Qualität gezeigt und es gibt mehrere Player of the Game, also Jalen Walker und Michael Williams, die beiden Defensive End/Edges waren top. dann muss man auch Trevor Etienne, der Running Back von Georgia, ansprechen.
Ja, ein Bruder von Travis.
Bruder von Travis.
Ja, du wolltest es auch gerade sagen. Jinx, der. Ey.
Er hat 110 Total Yards und 3 Touchdowns gemacht. Auch im Passing Game ein paar wichtige First Downs geholt. Er war top. Und keine, so ein Unsung Hero, also jemand, der nicht so viel in der Media abbekommen hat, aber das Spiel angeschaut, ich dachte, er hat einen riesigen Impact gehabt, war der Dalen Everett, das war der Corner. Mhm. Und er hatte einen Sack, einen Forced Fumble und die Recovery von dem Forced Fumble und einen Pick. Ey, das ist ein krankes Spiel als Corner.
Ja, ja.
Das ist, der war nice.
Und Longhorns, das finde ich immer noch der krasseste Stat eigentlich, wenn man generell sich die Team-Stats anschaut von Georgia und Texas. Longhorns so mit 29 Rushing Yards ist schon ein bisschen mau, ne? Also das kannst du dir eigentlich nicht erlauben.
In so einem Spiel, du musst das Run-Game etablieren, du musst da auf jeden Fall auf 100 Rushing Yards irgendwie kommen, weil wenn du dann so dominiert bist und es war nicht mal die O-Line, ich denke wirklich einfach nur, dass die Georgia D-Line so crazy ist. Also 1 gegen 1 oder du kannst nur einen doppeln, der andere gewinnt seine 1 gegen 1 Matchups, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber Georgia gegen Texas, ich sehe beide kommen in die Playoffs, beide sind gut genug auf jeden Fall.
Safe.
Und ob es in der SEC Championship ist oder im Playoffs, ich glaube, wir werden ein Rematch von diesem Spiel sehen.
Das wäre nice. Das wäre nice. Aber ey, guck mal, bevor wir gleich über das nächste Spiel reden, weil darauf bin ich auch heiß, du hast dich auch kurz gefreut, dass Arch Manning reingekommen ist und dann war er wieder draußen.
Ja.
Aber hättest du, guck mal, kurz mal deine Einschätzung dazu. Denkst du, wäre Arch Manning drin geblieben, hätten die Longhorns einen besseren Shot gehabt?
Nee, weil Quinn Ewers hat in der zweiten Halbzeit gut gespielt. Also, es ist immer so ein Schätzfrage, wie wäre es rein? Nee, ich glaube, Quinn Ewers war gut genug in der zweiten Halbzeit, hat auf jeden Fall da gut gespielt und auch ein Comeback leicht gestartet. Aber wenn du halt so ein Loch schon gerätst gegen Georgia, da ist es schwierig, egal wer, da reinzukommen und das umzudrehen. Also ich glaube, am Anfang hat Texas einfach dieses Spiel verloren und war zu weit hinten, um zu gewinnen.
Ja, geh ich auf jeden Fall mit. Ich wollte nur mal so, vielleicht hast du einen heißen Take oder so. Ich wollte dich ein bisschen pieksen. Aber hat nicht funktioniert. Alright, aber Leute, das nächste Spiel. Alabama Crimson Tide is down bad. Was ist da los, ey? Back-to-back losses, das erste Mal seit 2007. Waren jetzt ranked Nummer 7, verlieren in Tennessee gegen number ranked 11, Tennessee. Und sind jetzt 15 gerankt. Alabama ist 15 gerankt nur noch. Ey, Endstand 17-24 für Tennessee. Und hast du die Story von Jakob Johnson gesehen?
Ja, habe ich. Also Jakob rastet aus. Ich habe es vorher schon gesagt, das könnte eine sehr erfolgreiche Saison für Jakob werden. Also Tennessee und Knoxville, die wissen einfach, wie man gute Stimmung macht. Neyland Stadium, ausverkauft, 100.000. Das ist einfach so eine Pressure-Situation, wo man reinkommen muss. Und Alabama jetzt beide Niederlagen gegen Teams im Start von Tennessee. Also die haben jetzt gegen Vandy und gegen Tennessee verloren. Und man muss halt einfach jetzt ein bisschen schauen. Okay, Bama hat ein sehr gutes Team, sehr viel Talent. Die haben individuelle Spieler, die die Überklasse haben. Aber was ist gerade das Problem? Und wenn ich das von außen beobachte, sehe ich genau das gleiche Problem jetzt gerade, wie Bama letztes Jahr hatte, als Nick Saban noch da war. Und das war, die wollen Jalen Milroe eher als Passing Quarterback etablieren. Ich finde das nicht gerecht. Also er hatte wieder 43 Attempts oder sowas als Passen und die etablieren den Run einfach nicht. Das finde ich einfach schade, weil Alabama, man denkt einfach jetzt gerade, du hast richtig geile Running Backs. Natürlich Derrick Henry, Mark Ingram sind die Heisman-Sieger von Bama damals gewesen. Aber dann auch ein Bo Scarborough, ein Najee Harris. Mhm. Du musst den Ball effektiv laufen und das tun sie gerade nicht. Und wenn man das nicht etablieren kann und einen Quarterback hat, der ein bisschen mit Inaccuracies struggled und dann auch, er hat wieder zwei Picks geworfen. Sie geben ihm nicht die beste Lage, auf dem höchsten Niveau zu spielen.
Und das, was Alabama ja nicht gemacht hat, hat ja Tennessee geschafft, nämlich ein Laufspiel zu etablieren. Guckt man sich Running Back Dylan Sampson an. Ey, 139 Yards, zwei Touchdowns. Das ist genau das, wovon du ja gerade geredet hast, was hätte Alabama machen sollen, was Tennessee dann gemacht hat. Also, die hatten auf jeden Fall auf dem Boden die Vorherrschaft und am Ende natürlich ein knappes Spiel. Aber würdest du sagen, es lag nur am Quarterback-Play oder was war jetzt hier, oder was hast du in Vanderbilt gesehen, was hast du jetzt hier gesehen, dass Alabama Back-to-Back-Spiele verliert? Weil, wie ich schon eben gesagt habe, das ist das erste Mal, dass das passiert ist seit 2007. Also irgendwo muss da wohl mehr drin sein.
Ja, Penalties auf jeden Fall auch. Also das hat man gegen Vandy auch schon gesehen, die Undiszipliniertheit, die jetzt gerade hat. Das ist ein Kulturding. Du hast jetzt halt, eine Wende an der Steuer. Weil, mal ganz ehrlich, Alabama hatte 15 Penalties in diesem Spiel für 115 Yards. Hätten sie 15 Penalties gehabt mit Nick Saban als Head Coach. Leute, wir hätten heute drüber geredet, wie drei Starter ins Transferportal sind oder dass Nick Saban es geschafft hat, einen keine Ahnung, was er zu diesen Leuten getan hätte, auf jeden Fall gesagt.
Irgendwas Absurdes wäre auf jeden Fall passiert.
Wir hätten Headlines über einen armen Typen bei Alabama, der jetzt direkt ins Transferportal vielleicht während des Spiels gegangen wäre. Aber das ist einfach brutal, weil ja, das darfst du einfach nicht haben. Du musst diszipliniert spielen, auf beiden Seiten des Balles, du kannst dir selber nicht den Fuß schießen und das macht Bama gerade und das muss Kellen DeBoer jetzt hat wirklich die Kultur verändern. Mein Kollege hat es ja auch gesagt, nachdem sie Georgia geschlagen haben, wie sie sich verhalten haben im Lockerroom, mit Partys, mit all den Sachen, die auf Social Media waren. Hey, ihr seid richtig gute Footballspieler, aber ihr müsst euch jetzt halt aus diesem Moment rausraffen und das nächste Spiel gewinnen und das nächste. Weil genau das ist irgendwie jetzt gerade passiert. Man hat gegen Georgia gewonnen, man denkt, man ist an der Spitze und auf einmal verlierst du gegen Vandy. Auf einmal verlierst du gegen Tennessee. Und das ist dann ganz schnell, wie man sich in den Boden befindet.
Ja, ich gehe gerade nochmal Team-Stats hier durch und was mir auch direkt auffällt, ist natürlich Third Downs. 3 von 14 Third-Down-Conversions? Das ist natürlich auch extrem wenig, ne? 3 von 14, das ist ja nicht mal 25%. Also du warst dann bei hier irgendwie 20% Third-Down-Conversions, was natürlich auch nichts ist, ne, gegen Tennessee. Alabama steht jetzt 5 und 2, 2 und 2 in der Conference, ist es dann 15 gerankt und Tennessee war auf 11, ist jetzt auf 7 hochgesprungen im AP-Ranking. Also das kann auch was werden, aber denkst du, Alabama packt trotzdem die Postseason? Kommen die trotzdem in die Playoffs? Oder würdest du sagen, da ist jetzt eine leichte Chance, dass Alabama sogar die Playoffs verpasst, obwohl das Playoff-System von 4 auf 12 Spiele geht? Teams meine ich natürlich.
Die haben auf jeden Fall die Möglichkeit. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an, weil die SEC ist halt ein krankes Biest. Aber ich glaube, die haben die Möglichkeit reinzukommen, weil jetzt spielen sie gegen Missouri. Dann spielen sie gegen LSU. Das sind zwei Qualitätssiege, die sie dann in den Rankings wieder steigen werden. Und dann müssten sie einfach, also Mercer ist ein leichter Sieg eigentlich, Oklahoma müssten sie eigentlich packen. Und dann zu Hause gegen Auburn im Iron Bowl. Die kommen, es wäre sehr schwierig, wenn die jetzt noch einmal verlieren, reinzukommen. Außer diese einzige Niederlage, die sie jetzt bekommen, täten wir gegen LSU. Verlieren sie gegen irgendein anderes Team dort, glaube ich nicht, dass Bama es schafft. Weil dann wird es zu eng.
Wann war das? Ich muss gleich mal recherchieren, wann das letzte Mal war, dass Alabama nicht in den Playoffs war. Und dann wäre das jetzt sogar das erste Jahr, wo es 12 Teams gibt und nicht nur 4. Das wäre absurd.
Ja, das war vor 2 oder 3 Jahren, als Bama nicht in den Playoffs war. Also es gab schon manche Saisons, wo sie nicht in den Playoffs waren.
Okay, dann aber so umgestellt, wo sie unter den Top 12 Teams waren. Und da musst du, da musst du, also so habe ich das gerade in meinem Kopf gehabt. Klar, Playoffs waren dann immer nur die vier Top-Teams. Aber dass Alabama nicht unter den Top 10 war zum Beispiel, das muss ja schon.
Ja,
also, das war ja vor Nick Saban, oder nicht?
Eigentlich müsste es vor Nick Saban oder vielleicht in Nick Sabans ersten Jahr sein. Also,
auf jeden Fall vor 18 Jahren, 17 Jahren oder so. Irgendwas.
Also, ich glaube nicht, dass es
lange Zeit.
Ein Grund. Ja, ich glaube nicht, dass es ein Grund zur Panik jetzt ist direkt bei Bama, aber ja, die müssen jetzt einfach jedes Spiel attackieren, als ob es ein Playoff-Spiel ist und so die Saison durchgehen. Aber es wird schwierig. Die SEC ist, SEC Championship Game können sie vergessen. Da kommen sie auf gar keinen Fall rein. Two losses.
Mit zwei Niederlagen ist es auf jeden Fall vorbei.
Mit den Tiebreakers und so, das wird zu schwierig. Aber mal abwarten, was da abgeht. Was aber abgeht, sind die Michigan Wolverines. Die gehen von National Champion zu jetzt unranked und einfach, ja, sagen wir mal ganz ehrlich, Garbage.
Der Downfall von den Michigan Wolverines ist real. So, Michigan, Nummer 24 ranked, hat in Woche 8, also waren 24 ranked, in Woche 8 gegen Illinois gespielt. Die waren Nummer 22 ranked und was sollen wir euch sagen? Endstand 7-21 und das Beste an dem Spiel waren eigentlich die Helme von Illinois.
Die waren nice. Bruder, das hat so geil ausgeschaut. Die haben ja diesen kompletten Retro-Beginning-of-Football-Look gehabt. Ja, Mann,
das ist so nice. Und
die, für alle, die das nicht gesehen haben, die haben diese Helme genommen, die sie normalerweise haben, und angemalt mit Hand. Also jeder Einzelne wurde dann mit Hand angemalt zu diesen alten Lederhelmen, wie sie damals so ausgeschaut haben.
Es hat ausgesehen wie 1920 so. Und ich habe das auch gesehen, ich habe das auf Instagram irgendwo gesehen, bei ESPN oder so, dass ein einziger Helm hat irgendwie 8 Stunden Arbeit gekostet, den so herzustellen, dass es genauso aussieht. 8 Stunden pro Helm. Überleg mal, wie viele Helme du brauchst. So, das sind ja 50, 60 Stück mindestens.
Nee, mehr.
Ja, du hast ja noch Ersatzhelme und du hast ja, weißt du hast ja noch, keine Ahnung, dann sind es vielleicht, ich weiß nicht, wie viel man dann hat. Also, weißt du, du hast ja noch Ersatzhelme, du hast alle Spieler. Keine Ahnung, wie viele Helme hat man dann? 100? Weiß ich nicht.
Safe. 100 bis 150 Helme oder so.
Du hast ja noch überall Ersatzhelme und ne, du hast ja 1000 verschiedene Dinge noch. Deswegen, also, das sah so nice aus. Also, ja, das war mehr oder weniger mein Highlight des Spiels. Was hast du noch zu sagen?
Hätte ich gesehen, dass Illinois, also Anfang der Woche, mit diesen Helmen rauskommt und so spielt mit diesem Look, ich hätte mein Leben drauf gesetzt, dass die gewinnen. Weil du kannst das nicht machen und dann nicht gewinnen.
Ja, es war schon.
Und vor allem gegen Michigan zu Hause, Illinois und Michigan, die legen ja nah aneinander. Da gibt es eine Rivalität auf jeden Fall. Zwischen den professionellen Football-Team-Fanbases mit den Bears und Packers, die hassen sich. Aber bei diesem Spiel, da hat man auch schon gesehen, Luke Altmaier ist der bessere Quarterback, hat gegen eine der besten Defensiven nicht so gut gespielt, war aber genügend, um das Spiel zu gewinnen. Und bei Michigan ist es halt, wie kannst du eine National Championship gewinnen und keinen Quarterback rekrutieren, der den Ball ordentlich werfen kann.
Und nicht overturned.
Ganz ehrlich, die hatten jetzt Alex Orji vor ein paar Wochen und die wussten, der kann den Ball nicht werfen. Also das war ja, hey, wir können vielleicht ein paar Spiele gewinnen, weil wir den Ball gut effektiv rennen, aber wir können ihn nicht richtig werfen. Jetzt kommt Senior Quarterback Jack Tuttle rein und hey, wirft eine Interception. 32 für 208 Yards. Aber 22 QBR. Das waren diese ganzen Checkdowns und Screens. Da ging halt wirklich nichts. Und du versuchst dann einfach mit dem Talent auf dieser Receiver-Position jedes einzige Mal jemand auszutanzen oder mehr zu tun, was nicht geht. Und es war dann zu offensichtlich. Dann haben sie sich selber ins Loch gegraben, weil die hatten Back-to-Back-Drives mit Fumbles am Anfang des Spiels und da hat Illinois einen Touchdown und einen Field Goal gekickt. direkt 10 Punkte. Und momentan ist Michigan ein Team, wenn du mehr als 10 Punkte machst und eine gute Defense hast, da kannst du wahrscheinlich schon gewinnen. Also.
Ja, safe. Und Michigan ist ja jetzt, wie du schon gesagt hast, glaube ich, eben unranked. Also die sind jetzt nicht mehr in der Top 25. Illinois jetzt auf von 22 auf 20 jetzt. Das sind 2 Spots nach oben. Also bei Michigan ist auf jeden Fall einiges gerade am Schieflaufen. Gebe ich dir vollkommen recht. Wollen wir zum nächsten Spiel gehen, Dominik? Weil ich glaube, das ist eigentlich alles, was wir über das Spiel sagen können. Meiner Meinung nach, oder willst du gerade noch was loswerden?
Nee, Illinois 6-1. Schauen richtig nice aus. Michigan Dumpster Fire, aber.
Ja. Das ist die perfekte Beschreibung. Geh vollkommen mit dir mit. Irgendwie haben die es wirklich geschafft von King zu Peasant. Einfach so. Downfall is real.
Ey, Harbaugh hat das Schiff zum richtigen Zeitpunkt verlassen. Auf jeden Fall.
Kann man auch so sagen. So, was auf jeden Fall ein geileres Spiel war zum Anschauen, weil das Spiel war absurd nice. Number 6 ranked Miami zu Gast zu Louisville. Endstand, und das ist mal ein College-Football-Endstand, so wie er sich gehört, 52-45 für Miami. Dominik, was ist passiert?
Also, ich habe ja auf Louisville getippt. Das war mein offizieller Upset-Tipp. Und dieses Spiel war so geisteskrank, weil es war nur Offensive. Also, hey, wer auch immer bei Miami und bei Louisville spielt, auf der Defensive, euer Draft-Stock schaut gerade nicht gut aus nach diesem Spiel. Wir hatten 989 Total Yards of Offense. Und Tyler Shugg hatte 4 Touchdowns. Cam Ward hatte 4 Touchdowns. Beide haben richtig gut gespielt. Aber Cam Ward, so muss er jede Woche spielen, weil so kommt er in Heisman Talks wieder ganz schnell rein. Also
ich liebe einfach ihn anzugucken, wenn er in der Pocket steht und ist einfach calm, cool, collected. Er steht da einfach und lässt sich null, also es sieht so aus, als würde sich null in irgendeiner Weise stressen lässt. Er chillt einfach da in der Pocket, steht da so rum, tanzt so ein bisschen, aber er ist so gar nicht, weißt du, was ich meine? Er ist so gar nicht irgendwie hektisch oder so. Geht durch seine Reads, ich habe ja natürlich, ich bin ja vollkommen Amateur-Look, ne, so. Ist ja Fan, ne, der hier gerade das analysiert, aber du weißt genau, was ich meine, glaube ich, so. Er steht da einfach und du denkst jedes Mal, wie kann man so absolut lässig in der Pocket aussehen? Das sieht so lässig aus.
Ja, und das ist genau das Ding. Also, das will man als Quarterback. Du willst die Ruhe behalten, du wirst auch wissen, wann die Pressure kommt. Er hat gerade einfach so viel Erfahrung und so viel Wissen und er kann es auch richtig spüren. Und man sieht es auch wirklich, wie er da nicht wie andere Quarterbacks, die dann rumhüpfen, nicht im Sinne von wirklich hüpfen, aber halt auf ihren Heels so ein bisschen immer sich bewegen. Er steht da manchmal komplett still und dann mit nur seinem Arm, also das ist ja gegen was man eigentlich trainieren will, weil du willst Power generieren beim Wurf und nur mit seinem Armtalent wirft er dann so einen Laser perfekt zu einem Spot, zu einem Receiver, der ihn für einen Touchdown fängt. Also das hat er auch am Anfang gemacht, wo kein Druck kam, hatte seine Zeit in der Pocket und irgendwann mal kommt ein Receiver rüber in die Corner und er wirft einfach einen Strich. Besser kannst du einen Ball nicht werfen zu ihm. Also der Typ ist geil momentan. Und sein Draftstock, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt mir diese Draftklasse anschaue, er wird langsam zu QB1. Also Shedeur Sanders finde ich immer noch ganz oben auf meiner Liste. Aber ich kann auch schon verstehen, wenn viele jetzt hat Cam Ward auf die 1 packen als QB, weil der Typ ist nice. Der kann jetzt seine Stats richtig padden. Der hat jetzt 4 Touchdowns geworfen, steht bei 24 Touchdowns in dieser Saison und 5 Interceptions. Und Nummer 1 QBR auch. Und Leute, er hat Florida State next Woche.
Sorry, Björn. Sorry.
Ey, mal ganz ehrlich, wir müssen jetzt in den Group-Chat gehen und eine ganz ehrliche Wette machen zwischen dir, Björn und mir. Welches von unserem Team am Ende des Jahres die meisten Siege hat?
Nein, das kann ich nicht. Wyoming ist so scheiße. Nein.
Momentan stehen wir alle bei 1-6.
Aber okay, ganz ehrlich, bei Wyoming, okay. Utah State, okay. Aber dass Florida State 1-6 steht, ist absurd. Oh, ja, das ist wirklich, von den drei ist es am absurdesten. Aber wir haben eben schon, da will ich nochmal kurz.
Preseason Top 10.
Ja,
Preseason Top 10.
Die waren 10, oder? Ich glaube, die waren 10 Ranked, ne? Als wir in Dublin waren?
Ich glaube, die waren.
Ende August?
Ja.
Ja, aber worauf ich eben noch zurückgehen wollte, du hast ja eben schon über Shadow Sanders, wir haben über Urs schon geredet, wir haben über Carson Beck geredet, jetzt reden wir über Cam Ward. Vielleicht da mal die Frage an dich. Was sind deine Top 3 College Quarterbacks gerade? Oder sagen wir auch Top 5, kannst 3 oder 5 machen. Ranked nach Draftstock, also wo du denkst, die in dem NFL Draft 2025 gehen werden.
Für dieses Jahr, also ja, für dieses kommende Jahr.
Ja.
Nummer 1 für mich ist Shadur Sanders. Nummer 2 würde ich Cam Ward packen, auf jeden Fall. Die Nummer 3 ist schwierig. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr so eine richtig tiefe Draft-Klasse ist. Aber jemand, der mir momentan gut gefällt, der besser und besser wird mit jedem Spiel, und dieses Team ist jetzt auch wieder in den Top 10, mir gefällt Cade Klubnik sehr, der Quarterback von Clemson.
Also du würdest ihn noch über Carson Beck noch nehmen?
Ja. Wenn und das ist halt, das System, okay, von Clemson stimmt momentan. Ich glaube, die ACC ist einfach ein bisschen schwach dieses Jahr. Aber Cade ist am Ballen. Er gefällt mir sehr. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das jemand ist, der weiter steigen kann. Von den Fähigkeiten her, Beck hat ja eigentlich sehr viel, das man von einem NFL-Quarterback sehen will. Aber er spielt halt gar nicht auf so einem Niveau, wo man es erwartet. Und er ist in der besten Situation. Er hat eines der besten Teams um sich herum. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Cade Klubnik gefällt mir. Drew Allar, der Quarterback von Penn State, gefällt mir auch. Aber ich bin mir da zu unsicher. Und dann halt Quinn Ewers. Also es ist zwischen Quinn Ewers und Cade Klubnik für mich.
Also auf der Nummer 3.
Ja, also 3 ist
aber
ganz
Sanders,
schwierig.
Aber Sanders und Ward sind beide locked in aktuell?
Sanders und Ward für mich sind First-Round-Picks. Die anderen schauen vielleicht ganz Ende First-Round, aber eher zweite Runde oder so aus.
Also Leute, schneidet das hier mit und dann könnt ihr gucken, ob das im April 2025 genauso passiert, wie es Dominik hier predicted. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Ich wünsche mir bei solchen Situationen wieder, dass wir einen BSU-Instagram-Account haben, wo wir solche geilen Posts abschießen können. Ne? Irgendwann müssen wir es machen. Ne? Shit.
Oh, mal schauen, dann müssen wir Graphic-Designer und so.
Ja, gehen. Ey, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Wir wissen es beide, aber in solchen Situationen denke ich immer, es wäre nice, weißt du, ich meine? Alright, wir haben noch 3 Spiele für euch, die wir ein bisschen kürzer machen, würde ich sagen, Dominik, weil wir haben ja gar nicht heute so viel, du musst um 10:30 los, glaube ich, hast du gesagt, deswegen müssen wir ein bisschen mit der Zeit kitzeln, aber so, pass auf, auch ein Spiel, was absurd war, was ich aber auch ganz ehrlich nicht so erwartet habe, dass es so eine Abschlachtung wird, Nebraska at Indiana, Indiana war Nummer 16 ranked und Nebraska kommt rein und kriegt eine 7-56 Klatsche. Clap, clap, clap.
Ey.
Was war da los?
Also in Indiana, 5 Rushing Touchdown, die waren dominant. Die haben einfach gesagt, hey, ihr callt uns out. Also Nebraska-Spieler haben Trash getalkt. Will Compton, ein ehemaliger Nebraska-Spieler, NFL-Spieler und ist jetzt bei Barstool Sports. Er hat Trash getalkt. Er hat gesagt, ja, euer Schedule ist so leicht. Ihr schlägt diese Teams, aber ihr habt gar keinen gespielt. Hahaha, ihr seid schlecht. Oh, da hat er die Klappe ein bisschen zu weit aufgemacht.
Bei dem Score, 7-56, würde ich mich jetzt für ein, zwei Tage verstecken.
Ey, Nebraska darf gar nichts mehr sagen. Indiana ist legit. Du hast so ein Spiel, wo auch das, also Nebraska war ja kein Gegner, wo man sagt, ah ja, sind nicht so gut. Nee, Nebraska ist ein richtig gutes Footballteam. Und wenn du die 56-7 abschlachtest, dann bist du ein richtig gutes Footballteam.
Aber wir haben auch schon über deren. Sorry, sag ruhig. Wir haben ein bisschen
ja,
Delay,
ich wollte direkt
Remote aufnehmen.
Sag ruhig. Ich wollte direkt das auch sagen mit der Curtis Work, der Quarterback für Indiana. Der hat sich den Daumen wehgetan. Ich weiß nicht, ob das auf der Throwing Hand ist oder der anderen Hand, aber er fehlt gegen Washington. Und Indiana hat College Game Day dieses Wochenende.
Ui. Ja, gut.
Gegen Washington.
Das ist hart. Ich wollte sogar auf den Nebraska Quarterback zu sprechen kommen. Dylan Raiola. Was war mit ihm los? Weil wir haben vorher, ich weiß noch, Anfang der Saison, wir sagen so, Patrick Mahomes 2.0, das sieht nice aus, der spielt gut, hat so dieses, diese Mahomes-Vibes. Und jetzt hier 3 Interceptions gegen Indiana?
Mal ganz ehrlich, der spielt wie Mahomes gerade in der NFL auch. Oh. Er macht ihm alles nach, Mann.
Aber ey, du hast, ey, theoretisch, okay, gut, wir können jetzt, da musst du aber das letzte Spiel gegen die 49ers ein bisschen rausnehmen, weil da war Mahomes anders.
Ey, mal ganz ehrlich, du schaust dir an, die Chiefs stehen 6-0 und Mahomes hat 6 Passing-Touchdowns und 8 Interceptions.
Ja, aber er kriegt es irgendwie hin zu gewinnen.
It is what it is. Das ist halt das Ding, die Defense ist geil, ich weiß, wir gehen jetzt hin und zurück, aber nicht zu tief reinzugehen, Dylan Raiola macht einfach Mahomes nach. Ach, du hast 2 Interceptions, ich habe 2 Interceptions. Du hast eine, ich mache eine. So geht's gerade bei ihm. Aber ich würde da nicht Panik haben mit Raiola. Er ist ein junger Quarterback. Er muss mal durch so ein Spiel durch. Environment, fast ausverkaufte Hütte. Ich glaube, das war die viertmeisten Fans in diesem Stadion in Indiana, in Bloomington. Ja, das ist hostile Environment. Er kommt rein als Freshman. Du musst erstmal da dich angewöhnen. Du nimmst so eine Niederlage mit und verbessert dich. Also das ist mein Mitnehmen von diesem Spiel.
Komm, dann aber zum nächsten Spiel. Okay, so, Dominik, du machst. Weil das Spiel war ja, nice. Dominik, let's go, Dominik. Ey, let's go.
UCF vor der Saison hat richtig nice ausgeschaut. Und ich dachte, die sind halt einfach so ein Team, die, ja, die werden ein schwierigeres Schedule haben, aber die haben ein gutes Team eigentlich und die könnten die Großen ärgern, wenn sie selber nicht der Große sind. Und die waren jetzt bei Iowa State und die haben ganz knapp 35-38 verloren. Das wäre das Upset des Wochenendes gewesen, weil Iowa ist auf der Nummer 9 sogar.
Yep.
Und UCF hat fast einen kritischen Fehler gemacht, der das Spiel ja, ihnen gekostet hätte. Aber die hatten ein bisschen Glück in diesem Unglück, aber sie hatten einen Pick 6 eigentlich gehabt. Und der Spieler, als er bei der Endzone war, hat den Ball fallen lassen.
Ich hab's gesehen und ich dachte mir, guck mal, da muss ich dir auch mal eine Frage stellen. Du als ehemaliger Spieler, klar, Kicker, du hast jetzt nicht so eine Situation gehabt, dass du der Returner warst, so. Aber ganz ehrlich, warum macht man sowas? Ja, ich weiß, du willst feiern, du hast einen Pick 6, dies, das, jenes. Aber come on. So, ist das nicht was, wo du immer wieder gesagt bekommst, du musst durchziehen, du kannst feiern, wenn du den Ball über der Line hast, und wird da nicht irgendwie Wert drauf gelegt? Oder ist es einfach nur so, okay, jeder geht davon aus, dass jemand den nicht da fallen lässt?
Also in dem Sinne, manchmal denkt man über die Celebration nach, also jede Person ist anders. Manchmal denkt man über die Celebration nach, man denkt über, okay, was ist mein nächster Schritt, was mache ich, ich lasse mich jetzt feiern und so weiter. Und manche sagen dann, okay, meine Celebration ist ohne den Ball und dann willst du halt den Ball so schnell wie möglich wegschmeißen. Aber das ist so halt etwas, wenn du im Sommer im Konditionstraining deinen Fuß auf der Linie hast, wo du anfängst, oder nicht auf der Linie hast, wenn du durchsprinten musst und von Linie und zurück. Das sind diese kleinen Details, die fehlen und die den Unterschied machen. Genau das Gleiche wie hier. Du kannst ein richtig gutes Footballteam sein, aber du machst die Kleinigkeiten nicht richtig. Dann bist du nur Durchschnitt. Und ja, am Ende, ja, es schaut sehr dumm aus, aber UCF hat den Ball dann auf der 1-Yard-Line bekommen und dann einen Touchdown gemacht. Also es hat sich dann einfach ein bisschen verzögert, die Celebration, aber ja, das sind die Kleinigkeiten bei UCF gerade, die fehlen, dass sie diese Spiele gewinnen, und gegen ein Nummer 9 Iowa State, es wäre ein geiler Sieg gewesen, aber am Ende Rocco Beck, der Quarterback von Iowa State, geilen Drive gehabt. Dann waren, ich glaube, so 20 Sekunden auf der Uhr bei UCF, haben dann direkt eine Interception geworfen und das war das Spiel.
Und man muss dazu sagen, Iowa State, es war ein knappes Spiel, 3 Punkte Abstand nur, und Iowa State ist sogar ein nach hinten gerutscht. Sie sind von 9 auf 10 jetzt im AP Poll. Also, obwohl sie gewonnen haben, ein nach hinten gerutscht, weil sie ja fast gegen Central Florida verloren haben. Alright, kommen wir zum letzten Spiel, was wir ein bisschen ausführlicher besprechen wollen. Und Dominik, es tut mir leid, aber BYU ist on a streak. Oklahoma State war zu Gast bei BYU, Number 13 ranked, und BYU im gleicher Score, by the way, 35-38 gewinnt BYU in einem knappen Spiel gegen Oklahoma State. Und Dominik, kurze Frage direkt, bevor wir über das Spiel reden. Wie fühlt es sich an, dass BYU noch ungeschlagen ist? Triggered, let's go, let's go.
Ich bin so triggered, weil ich gehe jetzt mal rein. Für alle, die noch nicht den Podcast gehört haben oder bekannt sind mit BYU, das ist meine Rivalschule, von wo ich war. Es ist eine Schule in Provo, Utah. Und in Utah ist die Religion mormonisch die beliebteste. Und BYU ist eine nicht exklusiv, aber Hauptschule mormonisch, wo du auch zum Kirchunterricht gehen musst und alles beten und so weiter. Bei BYU ist es halt.
Dass du das musst, wusste ich gar nicht.
Es gibt Regeln, zum Beispiel, wie Männer dürfen keinen Bart haben.
Ehrlich?
Also Ausnahme Athleten, aber die dürfen halt keinen Bart haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die das neulich verändert haben.
Warum Ausnahmeathleten? Direkt die Frage, weil das verstehe ich nicht.
Weil die natürlich, die wollen natürlich die Athleten rekrutieren im Sinne von, wir wollen nicht, dass du dich veränderst, wenn du eine Person bist. Es gibt schon Ausnahmen für manche Athleten und so. Aber ich weiß, du darfst keine Shorts zur Klasse tragen. Also du bist dann da mit langen Hosen immer in den Klassen. Oder halt wenigstens den Kirchunterrichten und so. Also die sind sehr streng. Erst vor ein paar Jahren gab es, dass die Koffein überhaupt haben, verfügbar in der Cafeteria und sowas. Also
ehrlich?
Es ist mormonisch,
aber
wie man es im Buch haben will. Es ist eine Privatschule. Also das muss man sagen. Die dürfen ihre Regeln so machen. Eine andere Regel, zum Beispiel die Dormrooms, die von der Schule gestattet werden. Nach einer gewissen Uhrzeit dürfen Frauen und Männer nicht mehr im gleichen Zimmer sein und so weiter. Also es ist halt wirklich, die sind 100% so gewidmet.
Das wusste ich schon, aber ich wusste nicht, dass es so viele Regeln gibt, die nach oben drauf kommen. Das wusste ich nicht.
Ja, da gibt es auch mehr. Manche sind wahrscheinlich angepasst. Diese Schule ist mir egal. Also,
dieser Hate, Ahnung, den man bei Dominik raushört, der ist dieser pure Hass.
Ich habe einen Hate, aber was ich mit all dieser Information jetzt sagen will, die widmen sich an ihren Gott oder an Gott hundertprozentig, machen alles richtig und deswegen werden die in den kritischen Situationen immer belohnt. Mit 10 Sekunden macht Lasseter den Touchdown zu den Sieg. Vor 10 Jahren, fast 10 Jahren, als ich ein Freshman war, haben sie so Back-to-Back Hail Marys für den Sieg. Und jedes einzelne Mal, wenn du weißt, BYU braucht ein Wunder, um zu gewinnen, passiert es, weil sie diesen Football-Gott auf ihrer Seite haben.
Oh, dieser Hass von Dominik, I love it. Was ist hier los?
Also, BYU ist ein gutes Football-Team dieses Jahr. Mal ganz neutral gesehen, die haben eigentlich alles, dass man von einem Top-Team erwarten muss. Aber ich will einfach die verlieren sehen und ich dachte gegen Oklahoma State passiert.
Lass mich mal gerade gucken, wo sie im AP-Ranking stehen. Auf 11 geht er zwar darum. Die sind fast Top 10, Dominik. Was ist da los mit dir?
BYU
Top 10
Mann.
Bald? Shit.
Ich hoffe, die verlieren, Mann. Aber ich will jetzt nicht gecancelt werden, aber die haben einen witzigen Spitznamen momentan, der auch national in den USA-Medien bekannt ist. Ich sag ihn jetzt mal nicht, weil ich weiß nicht, ob das jetzt falsch rüberkommen täte oder so. Aber
warte, dann musst du mir ihn schreiben. Dann musst du mir ihn schreiben. Ich will gucken, ich will wissen, was das für ein Dings ist. Ich möchte gucken, ob wir das sagen sollen oder nicht.
Ja, ich.
Weil das triggert mich gerade zu hart, dass du das jetzt nicht sagst.
Ich hab's dir gerade geschrieben. Ist das?
Googelt es lieber selbst. Sag mir es so.
Nee, weil
ich
das
weiß
war
nicht.
Die
ich kenne den
Kontext. Das war die Hauptzeile. Weil der Glaube von dem Quarterback so ist.
Aber, ja, okay. Aber okay. Ich kenne den, also wenn das der Kontext ist, I don't know. Aber Google, sie werdet das bestimmt direkt finden. Aber warum ist das jetzt der Name? Check ich jetzt, also einfach um die
zu nehmen
oder
okay. Okay, man kann es jetzt vielleicht erraten. Der Quarterback Retzlaff von BYU ist selber von dem Glauben jüdisch. Also er ist jüdisch aufgezogen, jüdisch alles er lebt jüdisches Leben, geht zwar zu dieser Schule. Und dann der Anführer von diesem Team, also der Quarterback, ist nicht mal in dieser christlichen Kirche. Und deswegen ist es halt eher so eine Sache.
Okay, dann ist es aber nicht so schlimm, weil die sagen im Prinzip nur nicht, dass das dann der BYU ist nicht. Warte, was war nochmal, was hast du eben gesagt? Mormonisch? Mormonisch war ja das, genau. Das fällt mir gerade ein.
Ja.
Genau. Und deswegen sagen die BYU, weil es dann Jewish ist, weil der Quarterback ja Jewish ist.
Okay. Genau. Und ja. Das ist halt.
Das ist der Connector. Du, da ist halt nicht schlimm.
Das hat sogar Sports Center gepostet. Aber ich will halt immer vorsichtig sein, weil ich will keinen ohne Kontext oder halt ohne.
Aber das ist ja der Kontext, wir haben ihn gerade erklärt. Alles gut. Der Kontext ist ja nicht schlimm.
Ja. Alles und ja, das ist gerade der Spitzname, hat ESPN selber gepostet, ist crazy, aber er hat 3 Total Touchdowns gemacht, am Ende den Game-Winning-Touchdown zu Lasseter geworfen. Mann, oh Mann, die sind ein Playoff-Contender, ich kann es nicht glauben.
BYO in den Playoffs und Utah State ist down bad mit 1-6. I like. Alright.
Ich will es einfach nicht hören, aber 1984, okay? Wir reden über, sagen wir mal, UCF, als sie eine komplette Saison ungeschlagen waren, alles gewonnen haben. Die haben gesagt, sie sind auch National Champions. Genau sowas hat BYU auch schon mal gemacht. 1984 waren die National Champions mit Robbie Bosco und Lavelle Edwards war der Head Coach. Die haben leichte Teams geschlagen, die haben nichts getan. In ihrem letzten Spiel haben sie gegen ein 6-5 Michigan-Team im Holiday Bowl gespielt. Okay? Da gab es noch keine so BCS-Rankings oder irgendwas, wo du 1 gegen 2 spielst, sondern du spielst deine Saison, du spielst ein Bowl-Spiel, wo auch immer.
Und da, wo du ranked bist.
Und dann haben sie gegen 6-5 Michigan gespielt und gewonnen, hatten auch Verletzungen oder so, haben aber dann gewonnen. Und ich glaube, es war Washington. Also Washington war Nummer 1 zu diesem Zeitpunkt, hat dann aber gegen USC oder gegen ein anderes Team verloren in ihrem Bowl-Game, waren dann nicht mehr ungeschlagen und deswegen war es dann ganz am Ende mit diesem Voting und so und nur wegen 20 Stimmen mehr hat BYU die Nummer 1 bekommen und deswegen National Championship gewonnen.
Ja, also wir haben bei Roman State bekommt er nicht nur Sport-Lessons, sondern auch History-Lessons. Das bieten wir jetzt auch an.
Ey, aber das ist halt so ein typisches BYU-Ding. Ich hasse diese Schule.
Okay, bevor das vielleicht noch ein bisschen weiter ausartet, würde ich sagen, kommen wir kurz zu Army und Navy. Beide weiterhin ungeschlagen. Ist nice. Müssen wir kurz drüber reden. Die sind beide jetzt trotzdem ranked. Lass mich kurz gucken im neuen AP-Poll. Ich habe es eben nochmal gesehen. Sind sie jetzt Army auf 23, Navy auf 24. Und kurzer Fun-Fact, Vanderbilt auch jetzt ranked auf 25. I like it.
Ey.
Alright. So.
Das ganze AP-Ranking schaut nice aus.
Ja, das ganze AP-Ranking ist nice. Oregon Ducks auf 1. Dominik, was ist da los, ey? Oregon Ducks
Oregon auf 1. Auf die 1. Also, wir gehen mal mit Oregon. Die sind 1. Richtig geil. Die geile Ente. Wie du es getippt hast vor der Saison, dass die dann auch National Champion werden.
What can
die
I
haben
say?
Jetzt die okay, wir gehen jetzt mal zurück. Das sind wahrscheinlich die größten News des ganzen, der ganzen Woche. Die haben die Regel wegen diesen 12 Men on the Field geändert.
Genau, wir gehen jetzt kurz mal so, wir gehen jetzt von unseren Spielen weg zu den News der Woche, weil wir gehen ja so ein bisschen gerne, aber wir erst zu den ganzen Spielen immer gehen wollten, jetzt zu den News. Und die erste News, Dominik, du hast recht, Regeländerung in der NCAA. Warum, was ist passiert, welche Regel wurde abgeändert und warum macht das keinen Sinn?
Also, Oregon hat vor knapp zwei Wochen gegen Ohio State gespielt. Dann war Ohio State am Ende mit einem Drive und 10 Sekunden waren auf der Uhr. Kein Timeout für Ohio State. Oregon hat dann gesagt, wir spielen mit 12 Männern auf dem Spielfeld, haben dann halt wirklich einen extra Spieler drauf geholt, um einen gegnerischen Spieler doppelt zu bedecken. Das heißt, wir spielen jetzt mit einmal mehr, das gibt uns einen klaren Vorteil. So haben sie es geschafft, dass Ohio State keinen großen Gain hatte oder so. Und sie wussten, dass die Uhr dann abläuft mit dem Penalty. Das heißt, die kriegen jetzt ein Play, haben 5 Sekunden gebraucht in diesem Play. Und genau deswegen haben sie das dann gemacht, haben einen großen Play verhindert. Coole Sache, eigentlich von Dan Lanning, das haben sie einstudiert. Gibt nur ein 5-Yard-Penalty. Ohio State konnte trotzdem keinen Field Goal kicken. Haben dann im nächsten Spielzug es auch verloren. Aber die Uhr verändert sich nicht. Also die Uhr geht runter von 11 Sekunden auf 6 Sekunden. Und das war dann der Unterschied für Ohio State, dass, hey, die konnten nicht mehr das Timeout nehmen und so. Ich glaube, ja, die hatten ein Timeout. Ich habe es vorher falsch gesprochen, aber sie hatten ein Timeout und konnten es nicht nehmen, weil es dann zu lange dauerte mit Howard. Jetzt kam die NCAA raus und hat gesagt, dass die Uhr wie vor dem Penalty, also wenn du 12 Männer auf dem Feld hast und ein Play hast und der nicht successful ist, dann kann das Team die Uhr wieder auf die Originalsekunden machen und das Penalty akzeptieren.
Ja, also du hast jetzt nicht diesen Effekt, dass du nur 5 Yards bekommst, aber dafür die Uhr weiter runterläuft, sondern du bekommst die 5 Yards Strafe, kannst du annehmen und du hast trotzdem noch die ganzen Sekunden, die abgelaufen wären, wegen des Penalties. Also das ist sozusagen jetzt das, was du kannst nicht mehr das Penalty nutzen, wenn du jetzt in der Defensive bist, damit du 5 Yards schenkst, aber dafür Sekunden abgezogen bekommst. Das ist im Endeffekt,
genau,
was ja passiert ist, und das geht jetzt nicht mehr.
Und diese Regel hat sich verändert nur innerhalb den 2 Minuten, also Ende der Halbzeit Nummer 1 und dann zweiten Halbzeit mit dem 2-Minute-Warning. Und ja, die Offense bekommt dann keinen Nachteil. Ich finde die Regeländerung eigentlich sehr gerecht. Ich finde sie auch richtig. Ist halt witzig, dass das wirklich nur ein Spiel und einmal passieren musste, dass das direkt geändert wird.
Das ist ein Loophole.
Und die haben dann auch gesagt, dass nur wenn der Spieler keinen Einfluss aufs Spiel hat und vom Feld wegrennt, sagen wir mal, ist wirklich so eine Substitution-Error, dann gelte diese Regel nicht. Was dann auch wieder diese Grauzone ist, aber ich glaube, die Schiedsrichter können das schon sehen, ja.
Krass, also du kannst das nur, also ist diese, pass auf, also diese Art neue Regeländerung jetzt hier bezieht sich nur darauf, wenn du das absichtlich machst. Wenn aber ein,
genau,
Spieler einfach so stehen bleibt, ist es Ermessenssache der ganzen Schiedsrichter, dann zu sagen, okay, das war der Fehler des einzelnen Spielers und deswegen ist es trotzdem ein Second Runoff.
Also ich glaube, das ist erkennbar im Sinne von, ist es ein Substitution Error oder ist es absichtlich, du spielst mit einem extra Mann, du gibst dir den Vorteil.
Aber da könnte man ja auch schon wieder ein bisschen mitspielen, so. Oder nicht?
Nein, weil ich glaube, das kann man jetzt halt schon sehen, wenn dieser Spieler direkt vom Feld rennt, aber halt ein Stückchen zu weit hinten ist, weil es Hurry-Up-Offense ist, das kannst du erkennen. Wenn dieser Spieler jetzt halt irgendwas tun täte, um das Spiel zu beeinflussen, sagen wir mal, er rennt vom Spielfeld, aber dann dreht er sich um, als ob er covern würde, verstehst? Und dann rennt er vom Spielfeld, dann kann der Schiedsrichter das auch sehen, hey, das war einstudiert, boom, wir geben die 5 Yards Strafe und nicht die Second
Runoff. Also du meinst, ob er auf dem Feld bleibt und weiter dann spielt oder ob er wirklich runterrennt, aber nur an dem Zeitpunkt des jeweiligen Snaps noch auf dem Feld war. Das meinst du?
Genau.
Ja, okay, da gebe ich dir recht. Ja, okay.
Das geht jetzt auch direkt zu einer Frage, die gestellt wurde, auf Instagram. Also auf Instagram, Tim oder mir könnt ihr mir schreiben. Und es hatte zu tun mit den fälschenden Injuries, also wenn man sich verletzt stellt, ob das dafür auch eine Strafe geben sollte. Nein, also ja, man sieht es, manchmal fallen die Leute einfach um oder siehst zwei Spieler gleichzeitig, die umfallen, dass sie Substitution machen können und so weiter. Es ist sehr schwierig, das zu verhindern, weil man will ja nicht irgendjemandem was vorwerfen, weil wenn dieser Spieler jetzt, sagen wir mal, einfach irgendwie dumm umknickt oder er hat einen Krampf, was kann man ihm dann
machen?
Vorwerfen?
Naja, du kannst es ja halt nicht, du kannst nicht immer alles einfach so sehen. Das ist ja das Ding, was du sagst, ne? Da gebe ich dir recht.
Genau.
Das ist schwierig.
Das macht Ole Miss zwar gerade geschickt, also ja, das wird auch einstudiert, dass man sagt, ja, geh mal runter.
Hattet ihr
lass
das auch
mal,
bei Utah State?
Ja, jedes Team hat das. Jedes Team hat das. Sagen wir mal, du hast eine wichtige Substitution-Error gehabt und du weißt genau, ey, wir haben jetzt halt mit unserem System gerade einen Linebacker gegen Ryan Williams. Bruder, ich stelle mir dann auch vor, als ob ich mir das Knie wehgetan hätte, dass wir wenigstens auswechseln können und einen Corner gegen ihn haben. Verstehst?
Naja,
manchmal musste es so sein, aber Ja, die anderen News, 250.000 Strafe für Texas, für das Werfen der Flaschen und so.
Ja, und Goalpost wurde auch natürlich bei Tennessee ist auch noch die Strafe gekommen. Hast du das gesehen? Die haben ja auch diese, was war das, 100.000 Dollar? Irgendwie so. Wo wir auch schon mal drüber geredet haben, obwohl die ja ihr eigenes Field Goal, dann haben die trotzdem eine Strafe, also wieder dieses absurde Ding, haben wir schon mal länger drüber geredet, aber die hatten auch eine Fine. Und wir hatten gefeuerte Coaches. Dominik, lass uns da noch kurz drüber reden.
Ja, nee, nichts crazy. Also Southern Miss Head Coach, die sind 1 und 6. ECU Head Coach, die sind alle gefeuert worden. Der Offensive Coordinator von Utah, Step Down. Die haben auch 13-7 zu Hause gegen TCU verloren. Also Whittingham hat einfach gesagt, entweder du steppst down oder ich feuere dich. Stepping down ist halt immer das Bessere.
Bisschen eleganter, ja.
Bisschen eleganter. Die Schule hat ja dann wahrscheinlich auch schon Geld vorausgegeben. Und dann der OC von Oklahoma. Alle wurden gefeuert. Gefeuert slash step down. Es ist jetzt halt der Zeitpunkt, wo sehr viel von diesen Sachen passiert. Keine großen Namen oder so, aber mal abwarten. Und die anderen News, Head Coach Dillingham, der jüngste Head Coach im ganzen College Football.
Echt, ist es so?
Crazy. Bruder, ich glaube, der ist 31. Also der
ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er der jüngste Head Coach ist im College Football. Es kann sein, aber ich hatte es nicht auf dem Schirm. Aber was Dominik sagen wollte, sorry für die
Unterbrechung. Ja, der ist 34, ist der ist 1990.
Das ist krass, der ist einfach 8 Jahre jünger nur als ich, ne? Crazy. Das haben wir nicht, sorry. Aber was Dominik sagen wollte, sorry, dass ich unterbrochen habe. Wenn Dominik jetzt 6 oder 7 Jahre jünger wäre, hätte er vielleicht einen neuen Kicker-Job, wenn er noch ein bisschen Eligibility left hat. Weil Arizona State Kicker sucht. Dominik, was ist da los?
Ja, die haben jetzt Open Kicker Tryouts. Und das heißt, also normalerweise hast du so Open Tryouts für das Team, egal ob du gut bist oder nicht, weil du wirst einfach sehen, hey, haben wir so einen Preferred Walk-On, den wir vielleicht verpasst haben oder jemand, der hier zur Schule geht, der auch richtig gut sein könnte. Viele davon sind Special-Teamer. Manche sind halt einfach overlooked im Recruiting-Prozess oder so. Und das macht man normalerweise in der Off-Season. Hier machen sie es In-Season. Und das ist ein Problem, weil deren ihr Kicker 2 Field Goals verpasst, was das Spiel komplett beeinflusst hat, als wenn sie verloren haben gegen Cincinnati. Und das ist schon hart, eine Pressekonferenz zu haben. Und da sagst du, hey, wenn du einen Football kicken kannst und ein Schüler von Arizona State bist, komm zu unseren Open Tryouts diese Woche, weil du könntest nächste Woche spielen.
Ich muss nochmal das genaue Zitat raussuchen.
Das ist hart, Bruder. Aber das hat er wirklich so gesagt. Er hat gesagt, wenn du einen Football kicken kannst und ein Schüler bei Arizona State bist, und hat es halt auch als unakzeptabel und so behandelt. Deren Kicker ist 7 von 12 diese Saison.
Ich habe auch gerade gelesen, ich bin gerade hier bei US Today Sports und er hat sich dafür schon entschuldigt, dass er das gesagt hat in der Pressekonferenz. Aber er sagt auch, warte, wo war es hier? We got to find somebody who can make a field goal.
Ja.
Also, und hey. Da können jetzt ein paar Leute sich mal austesten, so wie bei College Game Day. Mal gucken, ob sie den Ball durch die beiden Uprights kriegen, aber. Alright, das sind die News der Woche eigentlich. Lass uns kurz Halftime Questions. Wir haben beide eine Frage bekommen und danach gehen wir zu unseren Top Performern und dann Games to Watch von Woche 9. Alright, wollen wir das so kurz sagen? Ich glaube, das macht am meisten Sinn.
Also, meine Frage war halt einfach auch im Sinne von diesen Open Kicker Tryouts. Ist schwer. Also, das durchzugehen als Head Coach und so. Weil auf einmal gibst du nur einem Spieler die Schuld. Na, ist es nicht.
Also, aber warte.
Ich weiß,
also,
er hat.
Was war jetzt genau die Frage?
Also. Die Frage ist, wie würdest du damit umgehen, wenn ein Kicker so 2 Kicks verpasst?
Ah, okay.
Und
du hättest es nicht gemacht. Du hättest keine Open Tryouts gemacht.
Nee. Weil, also Open Tryouts, ja, ich hätte es nicht direkt nach einer Niederlage angekündigt. Verstehst?
Ja,
ich hätte das dann halt so gesagt.
Er hat sich auch schon dafür entschuldigt, dass er das gemacht hat, direkt in der Pressekonferenz.
Das ist ein junger Coach, ja, ist frustrierend. Am Ende ist es ein College-Kicker, ey, er ist kein Profi, er muss sich verbessern. Das ist eine Position, auf die du auch recruiten musst und jemanden aufbauen musst. Aber ja, so muss man halt nicht umgehen, ist nicht cool, ich verstehe es. Am Ende musst du deinen Job auch machen als Kicker. Aber ist schon ein bisschen so 50-50 von darfst auf gar keinen Fall machen. Und ja, du hast recht, das Kicking-Game ist richtig schlecht momentan bei ASU.
Ja. Aber ich habe noch eine Frage bekommen, die fand ich ganz interessant. Die kannst du, glaube ich, bestimmt beantworten. Und zwar ging es darum, Unterschied von College zur National Football League. Was für Sachen bekommst du alles gestellt? Also Helm, also es war so eine allgemeine Frage, die fand ich gar nicht so schlecht. Also was bekommst du alles, wenn du normaler Spieler bist an einem größeren College, wie zum Beispiel Alabama, ob das bei Utah State auch so ist, ob du da alles bekommst? Und der Vergleich mit der National Football League, wenn du Footballspieler bist in der National Football League, bekommst du da auch alles gestellt? Bekommst du da mehr, bekommst du da weniger? Was ist von diesem Gear sozusagen, was du da bekommst, der Unterschied von College zu NFL?
Also von Gear heraus, also Shirts und alles drumherum, College kriegst du 1000-mal mehr als NFL.
Ehrlich?
Weil die sagen ja auch in der NFL, du bist ein Profi, du kannst dir das einfach selber kaufen. Ja, du kannst dann immer nachfragen für ein paar Sachen und so, aber im College kriegst du dann Gear für Off-Season-Training, für Winter-Training, also Spring-Training. Spring-Football kriegst du Gear, Bowl-Spiele kriegst du Gear. Also du kriegst fast nur Gear. Jede Woche bei Utah State hatten wir eine neue Sache. Pre-Game-Gear und so weiter. Wir haben so unendlich viel bekommen und wir waren eine kleine Schule. Alabama kriegt es auch. Die Top-Schulen kriegen noch mehr Gear, aber bei Utah State haben wir auch unendlich viel bekommen. In der NFL war es eher so kleinere Sachen, ab und zu mal etwas, aber es war halt nicht so groß wie im College. Von Essen her, manche Cafeterien in der NFL sind richtig gut, manche richtig schlecht. Wo man dann sagen muss, ja, im Generellen würde ich sagen, College kriegst du auch genauso viel Essen und so weiter. Das Einzige, das unterschiedlich ist, das ich mag in der NFL mehr als in College, war, du konntest deine Trikots nach jedem Spiel holen in der NFL. Der Unterschied ist, du musst dafür bezahlen.
Im College?
Also du musstest, im College kriegst du deine Trikots erst Ende der Saison.
Ah, okay.
Also du kriegst dann eins oder zwei. Aber in der NFL musstest du für jedes Trikot bezahlen. Das war der einzige große Unterschied.
Aber dafür kannst du ja mehr Trikots nehmen dann, weil du hast ja dann jedes Spiel, theoretisch.
Genau, aber wenn du dann jede Woche so $300 bis $400 bezahlen musst für dein eigenes Trikot, dann am Ende der Saison ist es auch schon
ein Batzen Geld.
Ein heftiger Zettel, den du schreibst. Aber ja, dann alles drumherum. Also ich würde ganz ehrlich sagen, College ist besser ausgestattet als die NFL, weil du musst es ja so aufbauen im Sinne von Trainingsfacilities. Du bist dafür das ganze Jahr. In NFL bist du dafür nur die Saison. Alles eigentlich drumherum ist besser ausgestattet im College als in der NFL, würde ich sagen. Aber du kriegst halt nur einen ganz, ganz kleinen Anteil von Gehalt wie in der NFL. Und das Spielniveau natürlich. Ja, und das Spielniveau ist halt auch besser in der NFL und so.
Alright, aber ich glaube, ich hoffe und ich glaube auch eigentlich, dass das die Frage gut beantwortet hat. Ich weiß leider nicht mal, wer mir die gestellt hat, muss ich nachher nochmal schauen, aber wenn du die gestellt hast, weißt du ja genau, dass es deine Frage war. Also hier ist die Antwort von Dominik dazu. So, dann haben wir die Halftime gemacht. Kommen wir ganz kurz zu unseren Top-Performern von Woche 8. Wir haben über ein paar schon geredet. Ich meine, Edge, Jalen Walker von Georgia haben wir schon drüber geredet. Hat abgeliefert, 8 Tackles, 8 Solo, 3 Sacks, 3 Tackles for Loss. Also er war eine absolute One-Man-Wrecking-Crew gegen die Texas Longhorns. Cam Ward haben wir auch schon drüber geredet. Muss man nicht viel zu sagen. Aber wer ich ein wenig interessant finde, wo wir noch bisher nicht drüber geredet haben, nur über das Team, ist Quarterback Bryson Daly von Army. Dominik, was hat er da gemacht? Ey, 6 Total Touchdowns? I like's.
Ja, weil wenn man Quarterback hört und hört 6 Total Touchdowns, dann denkt man, oh ja, geiles Passing-Spiel. Der hat 7 von 10 Pässe geworfen, 147 Yards, einen Passing-Touchdown. Auf dem Boden 171 Yards und 5 Touchdowns auf 31 Carries.
Als Quarterback.
Ey, der Quarterback ist nice, Mann.
Als Quarterback.
Unser Soldat hier, Mann.
Als Quarterback hast du einfach 31 Carries, 171 Yards, 5 Touchdowns. Das ist...
Das ist so disrespectful. Weil er stiff-armt auch Leute, er juckt die aus, gibt denen Stutter and Go. Also, stell dir vor, du bist ein Top-Athlet in der Highschool, alles high-recruited, 3-Star, 4-Star, was auch immer. Und jetzt kommt dieser Quarterback von Army rein und macht dich auf das Highlight-Reel, das so viele Leute anschauen werden. Huch, ich würde dann versuchen.
Ich hab gerade mal geschaut. Der ist 1,83 und wiegt 100 Kilo. Also schon, ja, ist schon ein Paket. Über. Das ist schon ein Paket.
Aber der Typ ist nice. Und Running Back Mario Anderson Jr. von Memphis, 183 Yards Rushing, 4 Touchdowns in einem engen Spiel gegen North Texas. Auch sehr gut gespielt. Aber dann wollte ich schnell einen Überblick geben, vor dem wir in die Top-Partien gehen, wie die Conference Standings ausschauen. Wir haben in der SEC auf der Nummer 1 Texas A&M, LSU auf der Nummer 2. Die Teams, die realistisch noch sind mit einer Niederlage und in the hunt, sind Georgia, Texas, Tennessee und Mizzou. Alabama schon mit 2 Niederlagen fast draußen. Da müsste alles für die gehen, dass die eine Chance haben, da reinzukommen. In der Big Ten. Hier ist was crazy, weil die haben einfach einen Conference-Sieg mehr. Indiana ist Nummer 1 in der Big Ten.
Über Oregon.
Über Oregon, weil die einen Conference-Sieg mehr haben. Die haben halt einfach früher angefangen und die haben keine Out-of-Conference-Games mehr. Aber dann hast du Penn State, Illinois, Wisconsin und Ohio State alle in der Hand. Penn State ist auch noch ungeschlagen in der Conference. In der Big 12.
BYU.
Schule will ich nicht erwähnen. BYU auf 1. Dann Iowa State auf 2. Kansas State, Texas Tech, Cincinnati und Colorado in der Hand.
Auch 5 und 2 ist nice.
Bei den Buffalo Colorado hat ihr eigenes Schicksal in der Hand, aber die haben den Tiebreaker nicht über Kansas State. Kansas State hat einen Tiebreaker. Also die müssen dann hoffen, dass Kansas State irgendwie vorher nochmal verliert.
Ja, die müssen auf Kansas State Niederlage und die müssen gewinnen.
Genau, alle ihre Spiele gewinnen und dann auch BYU und Iowa State müssen halt verlieren. Dann kann Colorado technisch noch reinkommen. In der ACC hast du Clemson auf 1 und Miami auf 2. Dann hast du SMU und Pitt, Duke, Syracuse und Virginia Tech. ACC könnte auch nochmal eng werden, aber es müssten eigentlich Clemson und Miami werden. Also die beiden spielen sich nicht gegeneinander. Das wäre dann das ACC-Spiel. Ich glaube, das kann so sein.
Das ist, glaube ich, die klasse Conference.
Außer halt SMU. Dann auf der anderen, die AAC. Richtig geil, Army und Navy auf 1 und 2, wollte ich nur erwähnen. Und dann hast du Tulane und Memphis in der Hand. In der Mountain West hast du UNLV auf 1 und Boise auf 2. Colorado State und SDSU sind in der Hand.
Wyoming und Utah State down bad, ganz irgendwo. Die greifen nächstes Jahr wieder an. Alright, ganz so unten AP Top 25 haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Wir können ja kurz mal über die Top 5. Wir hatten ja schon gesagt, Oregon Nummer 1, Georgia jetzt auf Nummer 3 von 5 auf 2, Georgia Nummer 2, sorry, ist von 5 auf 2 gesprungen, 3 nach oben, Penn State auf 3 geblieben, Ohio State auf 4 geblieben und Texas natürlich nach der Niederlage gegen Georgia von 1 auf 5 runtergerutscht, minus 4. Das ist die neue Top 5. Wir verlinken euch den AP-Poll natürlich in den Shownotes, da habt ihr die auch nochmal, falls ihr den ganzen AP-Poll Top 25 angucken wollt, wie jede Woche. Findet ihr immer in den Shownotes. Und jetzt, bevor wir das Ding gleich zumachen, nochmal für euch Advisory. Was müsst ihr diese Woche gucken? Was sind die Top Games to watch in Woche 9 im College Football?
Ich wollte eigentlich noch schnell ein bisschen über so Climber im AP-Poll und so gehen. Und Tennessee ist auf 7.
Dann gehen wir doch nochmal
rein. Nice ist. Clemson auf 9, BYU auf 11, Indiana auf 13. Aber Bama ist abgestiegen.
Ja, gut, Bama haben wir schon gesagt, ne? von 7 auf 15 ist hart. Aber was willst du machen? Ja. Wir haben zwei miteinander verloren.
Ja, Boise ist auf 17 abgestiegen, obwohl die nicht gespielt haben. Aber ansonsten hat sich dann nicht so viel verändert. Aber ja, die Top-Spiele für dieses Wochenende. So. Wir haben es gerade erwähnt. LSU und Texas A&M, 1 und 2 momentan in der SEC im Ranking. Und jeder fragt sich, ja, wenn die Saison heute aufhören würde, dann ist das das Spiel im Championship Game, bla bla bla. Wisst ihr was? Das ist immer eine gute theoretische Frage, sich zu stellen. Aber es ist natürlich wahr, weil LSU Nummer 8 ranked, geht nach College Station zu Kyle Field und zu Nummer 14 Texas A&M. Und die spielen jetzt dieses Wochenende dort. Es wird übertrieben geil. Also,
das wird absurd.
Texas, wer auch immer dieses Spiel gewinnt, hat schon fast einen Fuß im Championship Game. Das ist sowas von geil.
Ja, du hast halt direkt den direkten Konkurrenten. Und was ich gerade auch in unseren Notes sehe, du hast es reingeschrieben, meine ich, 2018 das Matchup. Ey, das war, ich glaube, da können sich viele, wenn ihr da schon College Football ein bisschen verfolgt habt, könnt ihr euch bestimmt daran erinnern. Siebenfache Overtime zwischen LSU und Texas A&M. 72-74 der Endstand.
Ja, und es war ja auch der Grund für die Regeländerung, dass es dann nicht immer zu auf der 25 ging, wo man anfängt für Spielzüge, sondern jetzt macht man dann Two-Point-Conversions und so weiter. Alter, jede Statistik, die man hatte mit Touchdown-Scoren und sowas, mit dem Wetten, wurde gebrochen. Deswegen haben sie einfach gesagt, nee, das können wir nicht so machen. Ja. Aber dieses Spiel ist auch ein frühes Playoff-Vibe-Spiel. Also A&M steigert sich, sie spielen noch nicht perfekt, aber jetzt gegen LSU, Nussmeier gegen Weigman, wird ein enges Ding. Aber hier ist das Spiel, auf was ich mich am meisten freue.
Das ist ein Oldschool-Game. Das ist doch ein geiles,
das ist auch mein
OG-Game. Oder?
Upset of the Week Pick hier.
Sagst du?
Nummer 12, wow. Notre Dame gegen Nummer 24 Navy. Die guten alten Marine Corps hier. Die spielen in MetLife Stadium in New Jersey.
Von den Giants.
Es ist das erste Mal hoffentlich, wo wir qualitativen Football in MetLife diese Saison sehen.
Dominic ist am Schießen. Crazy. Ey, und apropos, ganz, ganz kurz. Sag mal kurz, was ich dir geschickt habe über Daniel Jones. Ich habe es, glaube ich, auf Instagram geschickt. Statline, ich glaube, ich habe noch nie irgendwas Absurderes gesehen. Als Heim-Quarterback Daniel Jones irgendwie über 650 Tage kein Quarterback mehr im Heimstadion, Touchdown mehr im Heimstadion geworfen.
Also, das ist crazy. Das ist crazy. Aber ja, Notre Dame gegen Navy. Ich glaube, das ist schwierig. Notre Dame hat sich schon in der Vergangenheit immer sehr schwer getan mit Army und Navy wegen dieser Triple Option. Das ist ein Test. Es ist nicht ein Navy-Team, wo du einfach dich nur darauf vorbereiten musst, sondern du hast eine der besten Teams in der Nation mit Navy. Und ich sag dir, du hast diese New York Fans für Football und New York Football Fans hassen Notre Dame. Also Notre Dame ist so wie Bayern manchmal. Jeder liebt sie oder jeder hasst sie. Mhm. Und dieses Stadion wird toxisch sein gegen Notre Dame. Also ich sehe es schon ausverkauft. Jeder sagt, okay, wir haben hier Notre Dame oder wir haben Navy. Soldaten oder die Jungs aus Notre Dame. Da gehen wir mal mit unseren Soldaten und der Marine Corps. USA, USA.
Also, ja, das wird geil. Spiel. Du hast beide Spiele mit Tradition, so weißt du. Du hast halt Navy mit viel Tradition, historisch gesehen. Notre Dame auch. Deswegen finde ich das Spiel geil, weil du hast halt so beide sehr traditionsreiche Teams im Endeffekt, die gegeneinander spielen. Deswegen, also schon, es hat schon einen geilen Vibe einfach, das Matchup.
Ja, und dann das letzte Spiel ist Illinois. Nummer 20 Rank gegen Oregon Ducks Nummer 1 in Autzen Stadium, Eugene. Ja, Oregon ging rein zu Purdue, 35-0, haben einfach abgezockt. Das war so ein Trap-Game, also wirklich ein Trap-Game, haben aber gezeigt, sie sind reif genug, sie sind vorbereitet genug, einen Pflichtsieg geholt. Jetzt spielen sie gegen ein sehr gutes Illinois-Team, Dylan Gabriel gegen Luke Altmaier. Ich mag Oregon einfach. Das ist ein gutes Spiel, das man sich anschauen muss, weil du hast das beste Team in der Nation. Die steigern sich jede Woche. Ich glaube, sie machen einfach weiterhin sehr gut alles drumherum, wie es in den Medien berichtet wird, wie Dan Lanning sich vorbereitet hat. Aber Oregon ist halt auch so ein Pechvogel manchmal, die Ente, weil das letzte Mal Oregon als Number One ranked, haben es nur geschafft, für eine Woche Number One ranked zu sein, weil da haben sie direkt verloren. Und das war gegen Stanford. Das war so gegen ein schlechtes Stanford-Team. Die sind ein bisschen verflucht,
who
die
knows,
Ducks.
Who knows? Ja, die Duck ist generell ein bisschen, hat generell ein bisschen Pech. Hast du es gesehen, den Clip? Wo der irgendwie Spieler hat das Maskottchen gerammt, erst auf den Boden und dann hat er seinen Helm, also den Kopf verloren und hat sich ganz schnell wieder aufgezogen. Das war auch nicht so der Sache. Ey. Aber weil eigentlich weiß man doch gar nicht, wer das ist, oder? Wer das Maskottchen...
Eigentlich nicht. Normalerweise ist es ein Student, aber bei so einer Schule bei Oregon würde man sagen, hey, die Duck ist eh schon so ikonisch, das könnte eine Person sein. Mal schauen, ich müsste doch mal recherchieren, wie das Ritual bei den Enten ist.
Ich glaube,
er hat
auf jeden Fall irgendwie 0,5 Sekunden, glaube ich, nur gebraucht, bis er den Kopf wieder hatte. Also er hat sich sehr, 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 sehr doll gerusht, dass er den Kopf wieder bekommt. Der Clip ist ziemlich lustig, findet eigentlich überall.
Aber auch gute Spiele, über die wir jetzt nicht in die Tiefe gehen werden. Nummer 17, Boise State, Ashton Gentry, müsste man jede Woche anschauen. Spielen bei UNLV, was auch das Conference Championship Spiel sein könnte.
Im Allegiant Stadium.
In Allegiant.
Das ist nice.
Ist nice. Syracuse 5-1 spielt at Nummer 19 Pitt, die 6-0 sind, bei Heinz Field, auch im Steelers Stadion. Das ist das Stadion, auch das Heimstadion von Pitt normalerweise. Mhm. Nebraska, nach einer hohen Niederlage, müssen jetzt zu Nummer 2 Ohio State.
So tough.
Nummer 21 Missouri at Nummer 15 Alabama. Es geht direkt weiter mit dem Brocken für Alabama.
Ey, stell mal vor, Alabama geht 0-3. Also in den letzten drei Wochen.
Die haben dazwischen einen Sieg gegen South Carolina gehabt, aber...
Die hatten noch jetzt zwei Losses back-to-back.
Vanderbilt, Niederlage. South Carolina geschlagen,
okay,
ganz knapp.
Ja, okay, sorry.
Und dann Tennessee.
Aber trotzdem, das wäre... Wenn die dritte Niederlage hier kassieren gegen Missouri,
ja,
dann ist krass. Dann sind sie auf jeden Fall aus den Playoffs raus. Da muss man nicht mehr drüber reden. Wenn sie jetzt verlieren, ja, sind sie raus.
Dann haben wir Nummer 3 Penn State at Wisconsin. Wisconsin wird auch eine geile Atmosphäre haben. Die haben nur ein Conference-Loss. Aber die können Penn State auf jeden Fall ärgern. Das ist ein schwieriges Spiel. Wisconsin wird besser und besser. Nummer 22 SMU at Duke. Ein gutes Spiel, das entscheidet dann auch, wer von den beiden weiterhin im ACC-Rennen ist. Und dann haben wir Nummer 5 Texas gegen Nummer 25 Vanderbilt in Vanderbilt, Nashville, Tennessee. Auch ein Ranked Matchup, aber ich glaube einfach, Texas wird da wieder zerstören. Aber okay.
Alright.
Ich sag, Navy ist mein Upset für dieses Wochenende.
Das ist, wenn Navy gegen Notre Dame gewinnt, ist ja auf jeden Fall absurd. So, aber Dominik muss gleich los. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Hören. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer unseren Podcast ratet. Macht sehr, sehr viel Spaß mit euch. Dominik und ich haben Spaß an jeder einzigen Folge. Heute ging es auch wieder ein bisschen heiß her. Nächste Woche gewohnt beide wieder in Berlin im Bromans Headquarter. Nehmen wir das ganze Ding wieder auf. Ich bin ja gerade hier remote an der Nordsee. Aber vielen Dank fürs Reinhören. Und Dominik hat in dieser Folge wie immer für euch die letzten Worte.
Class is dismissed.